Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen von Gottes Wort bitten. Amen. Liebe Gemeinde, da hilft nur noch beten. Diesen Spruch, diesen Notruf hat wohl jeder von uns schon mal gehört oder auch selbst hin und wieder in ausweglosen Situationen gesagt. Oft ist da Angst im Spiel, Verzweiflung, schiere Not. Und dazu diese Geste, Hände vors Gesicht, Hände zusammengeschlagen, sich abwenden. Gesucht wird ein Rettungsanker, ein Notausgang. Echte Hilfe, das Gebet. Es geht heute also nicht um Schönwettergebete, es geht ums Ganze. Und da sind wir dann auch ganz nah bei der Situation aus dem Evangelium, die wir eben gehört haben. Als Jesus den Jüngern auf den Kopf zusagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und da wusste er bereits, dass die Häscher auf dem Weg waren, dass sie nach ihm suchten und dass einer seiner engsten Freunde den Verrat geplant hat. Es waren nur noch wenige Stunden bis zum Karfreitag, bis zum Kreuzestod. Und doch schaut Jesus über das eigene Leid hinaus und zeigt uns den Weg, verweist auf Gottes rettende Hand, ohne das Kommende schön zu reden. Und so gilt auch uns seine Zusage, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, wird er es euch geben. Wir wissen, den Vater bitten meint hier beten. Und an anderer Stelle betont Jesus, dass wir ernstlich, also nachdrücklich beten sollen. Nicht einfach mal so Larifari, wie es uns ja manchmal über die Lippen kommt. Mit Beharrlichkeit, übersetzt es Luther. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir im Beten geübt sein müssen. So wie der Konzertpianist weiß, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merken es die anderen Musiker im Orchester. Und wenn ich drei Tage nicht übe, dann merkt es das Publikum. Und darauf sagt ein Priester, mir geht es mit dem Beten ganz ähnlich. Wenn ich einen Tag nicht bete, das merkt Gott. Wenn ich zwei Tage nicht bete, dann spüre ich es selbst. Und wenn ich drei Tage nicht bete, dann merkt es meine Umgebung. Ja, liebe Gemeinde, beten braucht Übung täglich. Wie beim Konzertpianisten, wie beim Priester. Wann haben Sie das letzte Mal einfach so allein gebetet? War es vielleicht vorhin vor dem Gottesdienst? Oder heute Morgen, gestern Abend, vor dem Einschlafen. Gerade bei Eltern ist das ja dann immer noch der Notnagel, dass man dann merkt, was man den ganzen Tag selber nicht gemacht hat, weil man mit den Kindern meistens im Bett zusammen dann beten kann, den Tag nochmal Revue passieren lässt und manchmal auch ganz im Stillen Gott nochmal Dinge hinlegt, wo man die Kinderherzen gar nicht mit belasten möchte. Vielleicht gab es einen konkreten Anlass, eine Not, um ein Stoßgebet zum Himmel zu senden. Vielleicht ja auch die Bitte, die Lehrerin möge morgen in der Schule vielleicht doch nicht die Vokabeln abfragen. Oder die Bitte um Heilung für eine schwere Krankheit. Oder ein Dank dafür, dass eine gefährliche Situation im Verkehr nicht zum Unfall geführt hat. Auch in der Gemeinde von Kolossä gab es zur Zeit von Paulus herausfordernde Situationen. Kolossee ist uns heute meistens gar kein Begriff mehr. Das war auch damals nur eine kleine Handelsstadt in Phrygien, das ist im Südwesten der Türkei. Und ihre Blütezeit lag schon ein wenig hinter ihr. Mittlerweile war Kolossee im Schatten des benachbarten Laodicea. Man hatte nämlich die Hauptverkehrsstraße verlegt und damit war der Handel in Kolossee ganz schön eingeschlafen. Da hatte gewiss auch mancher Bürger Minderwertigkeitsgefühle oder sogar Existenzängste wegen ausbleibender Geschäfte. Paulus hatte Kontakt zu ihren Leitern, als er Anfang der 50er Jahre in Ephesus die Gemeinde aufgebaut hat. Das war nämlich gar nicht so weit weg. Und nun, fast 10 Jahre später, besuchten ihn zwei der Leiter, Epaphras und Onesimus. Zwei der Kolosser sind bei Paulus in Rom, als er im Gefängnis sitzt. Und wir erfahren aus dem Brief, dass Paulus sich wirklich um die Kolosser bemüht. Sie sind ihm wichtig, obwohl es so eine kleine Gemeinde war. Er will ihren Glauben stärken. Und deshalb schreibt er diesen persönlichen Brief. Und er schreibt dort: Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie oder leeren Trug. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Und in dem eigentlich recht kurzen Brief geht es um grundlegende Fragen des christlichen Glaubens und des Gemeindeaufbaus sowie zum Miteinander in der Gemeinde und in Hausgemeinschaften. Dort steht auch unser Predigttext und ich lese aus dem Brief an die Kolosser im 4. Kapitel die Verse 2-6 aus der Übersetzung Neues Leben. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum wir in Ketten liegen. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Soweit unser Predigttext. Ja, Kolossee war eher eine kleine Gemeinde. Und dennoch lag sie Paulus am Herzen. Deshalb schickte er das Schreiben nicht mit einem amtlichen Boten von Rom nach Griechenland und hinüber nach Asia, wie die Provinz damals hieß, sondern er sandte den Brief mit dem Kolosser Onesimus. Und als weiteren Begleiter gibt er auch noch einen seiner Schüler mit, Tychikus. Zudem regt der Apostel einen Briefaustausch an mit den Christen im benachbarten Laodicea. Die Gläubigen in Kolossee bewegen Paulus Herz. Das spürt man auch seinem Brief ab. Mit Rat und Tat steht er ihnen zur Seite. Sein Anliegen ist der missionarische Gemeindeaufbau. Und es steht ganz außer Frage, dass das auch uns und unserer Gemeinde nach knapp 2000 Jahren immer noch angeht. Paulus kennt die Schwierigkeiten, er kennt die Menschen, doch er kennt auch Gottes Herz. Und so kann er den Kolossern und uns 3 wertvolle Hinweise zu diesem grundlegenden Auftrag geben. Der erste Tipp von Paulus: Seid beharrlich im Gebet. Paulus redet schlicht und ergreifend: Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Oder wie Martin Luther übersetzt: Seid beharrlich im Gebet. Und da ist Paulus uns ja ein Vorbild. Denn Sie können in alle seine Briefe schauen, da ist fast immer gleich einer der ersten Verse, wo es heißt, so ungefähr, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, im Römerbrief. Oder wir danken Gott, dem Herrn und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, im Kolosserbrief. Paulus war ein Beter, so wie auch Jesus ganz aus dem Gebet gelebt hat. Hier eifert Paulus Jesus nach. Da können wir auch viele Beispiele in der Apostelgeschichte nachlesen, dass er sich durch das Gebet leiten ließ, wo er anfangen soll, welche Schritte er als nächstes wählen soll, mit wem er wohin gehen soll. Er dankte Gott und fragte nach seinem Blick, nach seinen Prioritäten. Und doch sind uns Paulus und Jesus auch ein Vorbild, wenn es darum geht, mit ungewöhnlichen Bitten Gott zu bedrängen. Doch wie geht's denn den meisten von uns? Wie geht es mir? Ich bin kein großer Beter. Es fällt mir bisweilen sogar richtig schwer zu beten. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Da ist dann der Kontakt zu Gott ins Stocken geraten und es kann viele Ursachen haben. Manchem von uns fehlt es da schlicht an Erfahrung. Vielleicht auch, weil sie im Glauben erst am Anfang stehen. Sie wissen nicht so recht, wie sie beten sollen. Dranbleiben könnte dann heißen, den Kontakt zu anderen Betern zu suchen. Zu erfahrenen Nichtchristen, denen man vertraut. Beispielsweise hier im Gemeindehaus jeden Freitagabend oder eben auch in den Hauskreisen, wo eine vertraute Schar zusammen ist und wo man auch mal ganz offen über diese Probleme reden kann und Hilfe bekommt. Da wird keiner abgekanzelt. Andere berichten davon, dass sie sich beim Beten unter Druck gesetzt fühlen, ihre Worte recht zu wählen, gut zu formulieren. Sie meinen, sie müssten erst einmal geistlich-rhetorische Meisterleistungen abliefern, bevor Gott sie erhört. Ein junger Vater hat einen guten Weg gefunden, sich von diesem Druck zu befreien. Er sagt, von meinen kleinen Kindern lerne ich, ganz unbefangen mit Gott zu sprechen, wie mit einem guten Freund. Und ich vertraue einfach darauf, dass er weiß, wie es mir geht, wie ich es meine, auch wenn ich mal ins Stammeln komme. Von den Kindern lernen. Manchmal fällt einem das Beten aber auch deshalb schwer, weil man sich von Gott enttäuscht sieht. Er scheint so unendlich weit weg zu sein, so unnahbar, so unberührt von dem, was uns hier täglich zu schaffen macht. Eigenes und fremdes Leid, Umweltkatastrophen, Krieg, Flucht, Vertreibung, Unrecht. Das lässt etliche fragen, bringt es überhaupt etwas zu beten? Welchen Einfluss habe ich denn, ich kleine Person? Und schnell sind die eigenen Zweifel so groß, dass sie den Blick auf Gott verstellen und uns den letzten Mut nehmen wollen. Doch Paulus weiß um diese schier ausweglosen Situationen. Er hat das selbst erlebt. Er hat das bei anderen Christen gesehen, auch selbst manchmal durchlitten. Er kennt diese Ängste und er kennt das Leid in der Welt. Und dennoch sagt er, dass Gebet etwas bringt. Ja, dass Beten überhaupt den Unterschied ausmacht. Deshalb rät er uns, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Bleib dran am Gebet, auch wenn dich Zweifel plagen. Der zweite Tipp, vergesst die Fürbitte nicht. Paulus fordert die Kolosser auf, vergesst nicht, auch für uns zu beten. Das klingt erst ein bisschen egoistisch, aber es soll ihnen auch den Blick weiten, von sich selbst wegzuschauen. Paulus geht es hier um die Fürbitte für andere. Und es geht darum, Gelegenheiten zu schaffen durch das Gebet, um die christliche Botschaft weiterzusagen. Oder wie es in einigen Übersetzungen auch heißt, eine Tür aufzutun. Fürbitte für andere und offene Türen für Gottes Wort. Das ist das Wichtigste für Paulus. Denn er hat das auch selbst immer wieder erlebt, wo Menschen Gott ihr Herz öffnen und wo sie etwas von Gott erwarten und hören, was er ihnen zu sagen hat. Überall da ist Christus auf geheimnisvolle Weise mitten unter ihnen. Da finden Traurige Trost und Zweifelnde lernen neu zu vertrauen. Da schaffen es sogar Feinde, sich zu versöhnen und Zerbrochenes wird wieder heil. Auch in der Seele von Menschen. Und da gibt es das Beispiel von der älteren Dame, die ihrem Pfarrer klagt, dass sie nicht mehr mit anpacken kann in der Gemeinde. Die Kräfte reichen gerade noch, um alle paar Wochen mal zum Gottesdienst zu kommen. Ich kann doch nur noch beten, sagt sie fast entschuldigend. Das bringt den Pfarrer auf eine Idee. Und er trifft sich regelmäßig mit ihr. Und bei der Gelegenheit erzählt er über wichtige Themen in der Gemeinde, über den einen oder anderen, der ihm auf dem Herzen liegt, hält sie auf dem Laufenden. Erst berichtet er das so beiläufig und später, als sie ihm lächelnd auf die Schliche gekommen ist, ganz gezielt Gebetsanliegen. Und ihre Gebete und Fürbitten wurden so zu einer wichtigen Säule des Gemeindelebens. In die Fürbitte müssen alle hineingenommen werden. Aber ganz besonders muss sie denen gelten, die im Verkündigungsdienst stehen. Sie haben eine besonders schwere Aufgabe, denn sie müssen nämlich ein Geheimnis offenbaren. Dieses Geheimnis ist nun nichts, was andere nicht erfahren dürften, im Gegenteil. Paulus versteht unter diesem Geheimnis, dass es eine Sache ist, die selbst er kaum versteht, die ihm Gott selbst immer wieder klar machen muss, immer wieder neu erklären muss, nämlich die Grundlagen unseres christlichen Glaubens. So wie das Geheimnis von Ostern. Wenn dann unsere Kinder fragen, ist Jesus durch die Wand gegangen? Und wir können es eigentlich nicht beantworten. Der dritte Tipp, verhaltet euch weise. Paulus ruft dazu auf, klug zu sein und aus jeder Gelegenheit das Beste zu machen. Es geht um Weisheit und das Ausnutzen der Zeit, die uns gegeben ist. Mit wenigen Worten führt Paulus das Gebet in die Welt. Denn unser Gebet soll nicht nur eine nette Auferbauung unserer Seele sein. Es ist nicht nur für die stille Kammer gedacht. Ja, liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, alle Gemeindeaufbauprogramme sind in diesen wenigen Versen enthalten. Und das überrascht kaum, denn Paulus hat wirklich überall, wo er hinkam, Gemeinde gebaut. Selbst aus der römischen Gefangenschaft kümmert er sich hier noch um seine Gemeinden. Da macht ihm niemand was vor. Verhaltet euch weise, damit ihr wisst, wie ihr das Geheimnis offenbar machen sollt. Fallt nicht mit der Tür ins Haus. Seid beharrlich im Gebet, dass ihr euren exakten Einsatzbefehl bekommt. Aber denkt daran, dass ihr nicht alle Zeit der Welt habt. Nutzt die Zeit. Seid dabei immer freundlich. Gerade dann, wenn es schwer fällt. Denkt daran, dass es vielleicht Gott auch schwer fällt, immer freundlich zu euch zu sein. Ihr habt immer die Möglichkeit, die Sache vor Gott zu bringen, ihn mittragen zu lassen. Und dann sagt Paulus, eure Rede sei mit Salz gewürzt. Dosiert gut, was ihr zu verkünden habt. Denn wenn man ein ganzes Paket Salz in einen Topf Suppe schüttet, wird die Suppe ungenießbar. Also überfordert euer Gegenüber nicht. Vergesst aber eben auch die Würze in eurer Rede nicht. Macht es interessant, seid freundlich und wisst, wie ihr jedem Einzelnen zu antworten habt. Liebe Gemeinde, es ist eine ganze Menge, was Paulus hier in ganz wenigen Versen zusammenfasst, was er uns zumutet, was er uns aber auch zutraut. Man wird schier von der Größe der Aufgabe erschlagen. Und Paulus hat das gewusst. Darum hat er zu Beginn gesagt, seid beharrlich im Gebet. Amen.